SWR 2 Tandem.
Und dazu begrüßt Sie Martin Gramlich. Das Ende ist nahe. Ende der Woche, 31. Januar 2020, tritt Großbritannien aller Voraussicht nach aus der Europäischen Union aus. Am Donnerstag muss jetzt noch das EU-Parlament dem Austrittsabkommen zustimmen, aber das wird wohl geschehen. Es wird dann nach diesem Austritt eine Übergangsphase geben, in der vieles beim Alten bleibt, aber ab Samstag ist die EU um ein Mitglied ärmer und Großbritannien ist dann nicht nur geografisch eine Insel. Wie ist es soweit gekommen? Und warum hatte unser Gast heute lange eine Menge Schulden und jetzt keine mehr? Und wie schmeckt eigentlich Schwanenfleisch? Die Antwort auf diese Fragen haben alle etwas zu tun mit Oxbridge. Oxbridge, das ist ein Kunstwort für Oxford und Cambridge, sind die beiden großen traditionsreichen britischen Elite-Unis. An beiden Unis hat unser Gast, die Schriftstellerin Nele Polacek, studiert. Sie hat dort eine innige Beziehung aufgebaut zu England und den Unis und dem Land, jetzt einen Liebesbrief geschrieben. So heißt ihr Buch auch, das gerade erschienen ist. Dear Oxbridge, Liebesbrief an England. Herzlich willkommen, Nele Polacek.
Freut mich, hier zu sein.
Frau Polacek, es ist ja immer so ein bisschen eine gefährliche Abwägung. Soll man Leute, die eventuell gerade schweren Liebeskummer haben, fragen, wie es ihnen geht? Aber ich wage es jetzt mal. Wie geht es Ihnen denn so kurz vor dem offiziellen Trennungstermin?
Den Umständen entsprechend gut. Nein, ich hatte ja jetzt schon ein bisschen Zeit, mich mit dieser Trennung auseinanderzusetzen. Und mein eigener Schmerz ist, glaube ich, gewichen. Und jetzt mache ich mir vor allem Sorgen um die Leute, die da noch leben. Also um die Freunde, die ich habe, aber auch einfach um die ganz normalen Briten, denen es sowieso nicht so gut geht. Lebensstandard ist nicht so hoch in England und im Rest der Insel sowieso nicht. Für die es, glaube ich, jetzt sehr schwer wird.
Mhm. Über die Auswirkungen des Brexits für Sie persönlich, aber auch für Kommilitonen, Freunde in England sprechen wir noch. Jetzt Freitag, was machen Sie, wenn die Trennung praktisch vollzogen wird? Haben Sie einen Plan?
Ich habe einen ganz praktischen Plan. Da ich dieses Buch rausgebracht habe, habe ich sehr, sehr viele Termine, was sehr schön ist, weil man dann nicht ganz so traurig sein kann. Und ansonsten werde ich, glaube ich, viel Tee trinken und viel mit Freunden reden und viel trösten müssen.
Ein Liebesbrief an England hat unser Gast heute in SWR 2 Tandem verfasst. Nele Polacek, Schriftstellerin. Dear Oxbridge heißt Ihr neues Buch. Frau Polacek, schauen wir mal zurück zum 23. 24. Juni 2016, der Tag, an dem England Schluss gemacht hat mit der EU, der Tag des Referendums. Sie waren damals in England. Wie haben Sie das erlebt? Damit hatte doch niemand gerechnet, oder?
Nein, also ich war da. Ich bin an dem Tag umgezogen, geplant. Also ich bin aus England nach Deutschland gezogen und hatte durch das Studium sehr hohe Schulden. Und hatte mir das Geld jetzt so einigermaßen zusammengestottert, es fehlte aber noch ein bisschen was. Und habe am Abend vor dem Referendum mich gefragt, überweise ich es jetzt oder warte ich das Referendum ab? Mit dem Gedanken, wenn die Engländer in der EU bleiben, dann wird der Kurs für mich schlechter. Also ich muss ein bisschen mehr Schulden noch abbezahlen. Wenn die Engländer aber sich für den Brexit entscheiden, die EU verlassen, dann wird der Kurs in den Keller fallen. Und ich habe dann gedacht, mache ich es jetzt, mache ich es nicht? Und in letzter Sekunde entschieden, nö, ich warte jetzt ab. Das heißt, ich habe in einer gewissen Weise auf den Brexit gewettet. Bin dann am nächsten Morgen von meinem Handy geweckt worden, weil ich eine App habe, die mir Bescheid sagt, wenn der Kurs ein bestimmtes Maß unterschritten hat. Und es war ein Witz. Also diese App war, ich dachte, diesen Kurs wird es niemals geben. Der war sozusagen, das ist der schlechteste Kurs der Geschichte Englands. Der wird niemals passieren. Aber ich habe ihn trotzdem mal eingestellt und wurde dann tatsächlich, also es gab diesen unendlich schlechten, für mich sehr guten Kurs. Und dann wollte ich diese Überweisung machen, war total euphorisch, weil ich dachte, ja geil, endlich schuldenfrei. Und in dem Moment, wo ich die Überweisung mache, verstehe ich, Moment, das bedeutet, die Engländer haben für den Brexit gestimmt. Und dann ist bei mir alles umgekippt, mir wurde echt schlecht. Und es war wie aus der Euphorie auf einen ganz harten Boden der Tatsachen zu fallen. Und dann war es nur noch, ich gehe jetzt zu meinen Freunden und versuche irgendwie mit der Situation klarzukommen. Aber das heißt, ich muss am Abend vorher gedacht haben, es könnte schon sein, dass sie für den Brexit stimmen. Also vielleicht habe ich ein bisschen mit gerechnet, warum ich das dachte. Das war, glaube ich, ein Gefühl. Das war so eine Stimmungslage und auch sich auf den allerschlimmsten Fall mal vorzubereiten, prophylaktisch.
Wie haben da Ihre Kommilitoninnen, Freunde, Freundinnen reagiert auf diese Entscheidung?
Also unterschiedlich. Ich habe ja in International Housing, also mit ganz vielen internationalen Studenten zusammen gewohnt und die waren, also das war so ein Zombie-Blick. Also ich bin in die Küche gekommen und irgendwie niemand hat was gesagt und alle standen so da und haben nur in ihre Müsli-Schalen geguckt und dann haben wir uns in den Arm genommen und es war so eine ganz tiefe Enttäuschung und so ein Schock. Und was heißt das jetzt für unser Leben? Also können wir bleiben? Ganz konkrete Fragen, bleiben wir hier? Und dann bin ich durch Oxford gefahren und da war es auch so, die Leute standen so da und man muss dazu sagen, Oxford hat 70% Remain gestimmt, also die sind nicht für den Brexit. Und es war einfach so eine tiefe Leere und so eine Angst und so eine Verunsicherung und dann natürlich erstmal auch, Gott, nee, das kriegen wir schon wieder hin. Mhm. Also irgendwie kann man noch was tun. Also das war ja bis eigentlich zur letzten Wahl das Gefühl, irgendwie kriegen wir es noch hin.
So, auch so ein bisschen Trotzhaltung beschreiben Sie in dem Buch ganz lustig ein. Interessant, ein Café in Oxford, das hingeschrieben hatte an dem Tag, No EU, no Café. Also keine EU, dann gibt es kein Café. Das fand ich ja ganz gut.
das war großartig. Also dieser Moment, wenn man da langkommt und man denkt, okay, man ist nicht alleine und dann standen vor diesem Café ganz viele Leute und haben da hingeguckt und hatten irgendwie auch so einen Moment der Verbrüderung, des Zusammenhalts, dass wir alle vor diesem Café stehen und denken, no EU, no Café, aber auch keine gute Laune, auch irgendwie, wir wollen jetzt alle auch nicht mehr.
Ja. Sie haben es schon gesagt, also es ging ja dann doch seit dem Juni 2016 hin und her ein ewiges Gezerre. Wie haben Sie diese Zeit erlebt, wo dann doch auch immer noch mal die Hoffnung oder die Überlegung war, vielleicht ändert sich das ja alles nochmal, vielleicht wird alles nochmal über den Haufen geschmissen.
Naja, es war halt dieses Auf und Ab, also auch emotional. Also wenn ich mit meinen Freunden in England rede oder wenn ich auch selber nochmal da war, dass es irgendwie Tag für Tag denkt man, okay, wir schaffen es noch und dann ja, es ist ausgeschlossen. Und ich glaube, das Schlimmste war wirklich diese letzte Wahl und seitdem habe ich das Gefühl, der Widerstand schläft. Also positiv gesagt, vielleicht, ich hoffe, dass er nur schläft, ich hoffe, es ist vielleicht nur ein Nickerchen und dann kommt er erstärkt zurück. Jetzt ist die Stimmung schon sehr gedrückt. Die Briten haben die ganze Zeit noch gehofft, also die Remainer, dass man es irgendwie rumreißen kann und haben auch alle gekämpft und waren irgendwie noch aktiv und jetzt ist weg.
Hm. Sie hatten es schon angedeutet, also in den Unistädten selber, Cambridge und Oxford, war der Anteil derjenigen, die für einen Verbleib gestimmt hatten, sehr hoch. Aber Sie sagen oder Sie sehen den Brexit auch als Ergebnis eines Oxbridge-Systems, also einer Elite, die in diesen beiden Städten studiert hat. Das ist ja so ein bisschen paradox.
Ja, das Problem ist, glaube ich, dass Oxbridge eben nicht ein Ding ist, also abgesehen von zwei Universitäten, aber ich meine auch, dass diese beiden Universitäten nicht homogen sind, sondern dass es da zwei sehr unterschiedliche Gruppen gibt. Auf der einen Seite gibt es ganz normale Menschen, also was ich immer das eigentliche Oxbridge, das für mich eigentliche Oxbridge nenne, nämlich Leute, die sehr klug sind, sehr gebildet, sehr, sehr ehrgeizig, ihr Fach sehr lieben, offen. Viele davon sind ziemlich links, also die wirklich so Akademikertypen, aber von der guten Sorte sind. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese Oxbridge-Elite. Das sind Menschen, die waren in Eton oder in einer der anderen 7 großen Privatschulen. Die wussten schon immer, wo sie hinkommen. Die wussten, ich bin jetzt in Eton, dann bin ich in Oxbridge und dann irgendwann bin ich in der Führungsetage von einem großen Konzern, dann bin ich in einer Bank, dann bin ich Premierminister. Man muss dazu wissen, von den 54 Premierministern der englischen Geschichte waren 3/4 in Oxbridge. Die Hälfte, genau die Hälfte in Oxford und dann ein weiteres Viertel in Cambridge. Es ist eine sehr rigide Struktur, wo die Spitzen nur durch Oxbridge zu erklimmen sind, also wo Oxbridge der Schlüssel zur Macht ist. Das heißt nicht, dass jeder, der in Oxbridge war, an die Macht kommt, aber das heißt, dass man, wenn man einen gewissen Hintergrund nicht hat, also wenn man nicht auf einer der Privatschulen war und danach nicht in Oxbridge, dann sind die Chancen, wirklich an die Spitze der Macht zu kommen, sehr, sehr gering.
Mhm. Dieses Oxbridge, dieses System, auch die beiden unterschiedlichen Fraktionen, die Sie schon ein bisschen beschrieben haben, schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen ausführlicher an. Jetzt nochmal die Frage, was glauben Sie, wagen Sie eine Prognose, wie es in Großbritannien weitergeht, wie das aussieht vielleicht in 10 Jahren nach dem Brexit?
Oh Gott, 10 Jahre ist, glaube ich, sehr, sehr lang. Ich glaube, jetzt erstmal wird es natürlich ein paar Verknappungen geben und es wird Schwierigkeiten geben für alle Internationalen, also für alle Menschen, die eben keinen britischen Pass haben. Ich glaube, dass die Schere zwischen Arm und Reich eben weiter sich vergrößern wird, dass Boris Johnson eine extreme, gnadenlose Elitenpolitik führt, die für alle nicht so Privilegierten sehr hart ist. Und gerade für Leute, die vielleicht Diskriminierungserfahrungen machen, für Leute mit Behinderungen, für Leute, die arbeitslos sind, für die Armen, also für die weniger Privilegierten, für die richtig wenig Privilegierten wird es, glaube ich, sehr, sehr schlimm. Die Mietpreise sind enorm hoch. Das weiß ja jeder, der mal in England war. Es ist einfach sehr, sehr schwer, in diesem Land zu überleben und es wird immer schwerer werden.
Frau Polacek, für Sie war es eine Obsession, schreiben Sie, dort zu studieren. Warum?
Schwierige Frage. Manchmal hat man ja als sehr junger Mensch solche Obsessionen, wo man dann im Nachhinein denkt, Gott, was hast du dir denn da gedacht? Ja. Im ersten Moment, also ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist, ich wollte Schriftsteller werden, und zwar wollte ich eine bestimmte Art von Schriftsteller werden, nämlich die Art von Schriftsteller, die ich selber gerne lese, und das war halt englische Literatur. Und weil in England die Elite aus Oxbridge kommt, also auch die Schriftsteller-Elite, waren die Autoren, die ich gelesen habe, halt Oxbridge-Autoren. Mhm. Und ich wollte so schreiben und so sein wie die, und ich wollte auch diese Welt kennenlernen. Also diese Welt, die man in englischen Büchern immer wieder hat, nämlich diese Oxbridge-Welt mit ihren Türmchen und ihren Gärten und ihren Punts und ihren Pints und den langen, ausgedehnten, sehr humorvollen, geistreichen Unterhaltungen zu Port. Also das war die eine Seite war, ich wollte Teil dieser Welt werden. Und die andere Seite hat, glaube ich, was mit, wir haben ja alle unsere Pathologien und unsere Macken. Und meine Macke war, glaube ich, dass ich einfach ein Ziel brauchte. Also dass ich gerne etwas tun wollte, was mir vollkommen ausgeschlossen schien. Also etwas, was so schwierig scheint, dass man den ganzen Tag nur darüber nachdenkt, wie man das jetzt schafft und gar nicht mehr darüber nachdenkt, wie das Leben so ist, wie die Laune so ist, dass wir alle sterben müssen. Also es war auch, glaube ich, einfach ein psychologischer Trick, ein großes, großes Ziel zu haben und daran sehr glücklich zu sein, anstatt kein Ziel zu haben und damit so mittelmäßig unglücklich zu sein.
Also irgendwie sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf der jugendlichen Schwermut zu ziehen, so ein bisschen.
Genau so.
Die Atmosphäre in Oxbridge beschreiben Sie in Ihrem Buch sehr schön, eine Outdoor-Exkursion im Innenraum, also Wohnkomfort wie auf einem Campingplatz. Klingt sehr verlockend.
Naja, es ist halt sehr zwiegespalten mal wieder. Es ist total luxuriös. Man kommt an und denkt, boah, ich bin echt Hogwarts, ich bin königliche Familie, ich bin echt der King, weil eben diese unglaublichen Gärten, die auch wirklich genauso schön sind, wie man sich das vorstellt, und diese Türmchen und alle diese ganze Vergangenheit, diese ganze Geschichte, die auf einen so einschlägt und die einen überwältigt, und dann kommt man halt in sein Housing und stellt fest, ah ja, okay, die Toiletten funktionieren nicht, niemals, nirgendwo. Diese Sache mit den getrennten Wasserhähnen bedeutet halt, dass man sich immer entweder verbrüht oder die Finger abfriert. Die Fenster schließen nicht. Ich glaube, ich war nie so viel krank wie in meiner Zeit in England, weil einfach immer dieses permanente Ziehen, dieses permanente Nichts schließt, nichts ist richtig warm, und dann merkt man sehr schnell, der Lebensstandard ist sehr gering und man sollte sich verhalten wie auf einem Zeltplatz, auch wenn man in einem neogotischen Traumhaus eigentlich lebt.
Dafür gibt es dann ja ab und zu mal Schwan zu essen, lese ich. Zumindest in St. John, dem College in Cambridge, in dem Sie studiert haben. Das hat dieses fragwürdige Privileg, tatsächlich Schwäne essen zu dürfen. Wie oft gibt es das dann in der Mensa?
Ganz, ganz selten. Es ist tatsächlich so, dass die Schwäne in Großbritannien alle der Queen gehören. Also nur die königliche Familie darf, also nicht der Queen, sondern der Krone, nur die königliche Familie darf Schwan essen, mit einer Ausnahme. In St. John's darf man eben auch Schwan essen. Das gibt es aber einmal im Jahr. Okay. Und es lohnt sich auch nicht.
Alles klar.
Also die Welt verpasst nichts daran, dass sie keinen Schwan essen darf.
Alles klar, vielen Dank. Wo wir dieses College St. John ansprechen, ich verstehe dieses System britischer Unis nicht so richtig. Also wir haben diese beiden großen Unis, Oxford oder Cambridge, die sind aufgeteilt in mehrere Colleges, die unterschiedlich alt und unterschiedlich reich sind. Also wie funktioniert das? Hier in Deutschland haben wir Fakultäten, medizinische, geisteswissenschaftliche, die sind wieder aufgeteilt in Seminare oder in Institute, Mathematik, Medizin, Literaturwissenschaft. Wie ist das in England? Da ist es so irgendwie so ein Durcheinander, für mich zumindest.
Verstehe ich, sehe ich, glaube ich, auch so. Im Prinzip ist es relativ simpel und dann aber doch wegen der unterschiedlichen Zuständigkeitsbereiche wieder kompliziert. Die Universitäten haben je ungefähr 30 Colleges. Und es gibt aber natürlich auch eine englische Fakultät und eine deutsche Fakultät. Also das eine sind nach Themenbereichen. Also eine Fakultät ist was Thematisches, dass die Mathematiker bei sich hocken und sich nicht den ganzen Tag mit den Anglisten rumschlagen müssen. Und das andere ist eine Gemeinschaft, also ein Lebensraum. Also ein College ist ja etwas, wo man wohnt, wo man isst, wo man schläft, wo man vor allem im Grundstudium auch Tutorien hat. Und das ist eine andere Art von Gemeinschaft. Und man bewirbt sich zum Beispiel fürs Grundstudium, wo man jetzt noch nicht fachlich der Held ist, sondern gerade mal seine A-Levels, also sein Abitur gemacht hat, bewirbt man sich für ein College, und das College entscheidet dann, ja, den nehme ich. Und dann gibt es Colleges, die sind unendlich etabliert und angesehen, also in Oxford zum Beispiel Balliol, da wollen alle hin, oder in Cambridge ist es wahrscheinlich King's College, wo alle hinwollen, ziemlich sicher. Aber dann gibt es auch noch ganz andere, also es gibt Churchill College, das ist irgendwie knapp 50 Jahre oder mittlerweile vielleicht 60 Jahre alt, ist hässlich wie die Nacht, und da will, glaube ich, wirklich keiner ich hätte jetzt nicht namentlich ein College erwähnen sollen, aber jetzt ist auch zu spät. Also es gibt Colleges, die sind nicht so attraktiv. Okay. Und dann ist halt die Frage, wo man reinkommt. Und St. John's in Cambridge hat das Privileg, das zweitreichste College von Cambridge zu sein, aber mit Abstand das elitärste und das snobbischste. Und es gibt dieses Lied, und man weiß ja, dass es diese Erbfeindschaft zwischen Cambridge und Oxford gibt. Es gibt dieses Lied, was in Cambridge gesungen wird, das heißt I'd rather be in Oxford than St. John's. Also der Ruf von St. John's ist so schlecht aufgrund der ganzen Bonzen, dass selbst in Cambridge Leute sagen, dann immer noch besser Oxford als dieses St. John's. So schlimm ist es aber gar nicht. Also es ist auch echt toll gewesen.
Aber ich verstehe jetzt, also es ist tatsächlich, weil Sie vorher Hogwarts angesprochen hatten von Harry Potter, also es gibt diese Hogwarts-Schule und dann gibt es aber die vier Häuser. So sieht es dann aus. Also das eine ist ein wissenschaftliches System und das andere ist ein soziales System mit den Colleges.
Das haben Sie sehr schön erklärt. Das werde ich jetzt in Zukunft auch immer so erklären. Immer alles mit Hogwarts erklären.
Dann
verstehen wir es genau. Alle. Ja, na klar, genau so
prima,
ist es.
Okay. Sie schreiben, Sie hätten in Oxbridge im ersten Jahr gelernt, um mal auf die Arbeit dort zu sprechen zu kommen, das Gefühl von Feuerwerk unter Wasser zu begreifen, um die Arbeitsweise dort zu beschreiben. Was heißt das? Können Sie das erläutern, das Bild?
Naja, das heißt, dass wir in Deutschland an Universitäten eine bestimmte Art akademisches Arbeiten lernen. Die ist Quellen, Quellen, Quellen. Und dann schreibt man eine Hausarbeit zum Beispiel. Und in der Hausarbeit sagt man im Prinzip, der Wissenschaftler sagt das, die Wissenschaftlerin sagt das. So kann man es auch sehen. Punkt. Und in Oxbridge ist es nicht, man rezipiert viel weniger. Also man redet vor allem am Anfang viel weniger darüber, was andere sagen und versucht, seine eigene These zu finden, also etwas Eigenständiges zu denken. Das wird genannt a genuine contribution to knowledge, also ein wirklicher Beitrag zum Wissen. Was natürlich eine wahnsinnig große Anforderung ist, weil, seien wir mal ehrlich, das meiste wurde ja schon gedacht. Und ich habe versucht, das zu verstehen. Also wie leistet man diese genuine contribution to knowledge und worum geht's eigentlich in diesen Essays, die man da schreibt? Und eine Kommilitonin sagte zu mir, eine, die sehr gute Noten hatte und in ihren Arbeiten sehr wenige Quellen, was mich wahnsinnig gemacht hat, die sagte zu mir, du musst einfach, wenn du denkst, das hört sich an wie Feuerwerk unter Wasser oder das fühlt sich an wie Feuerwerk unter Wasser, musst du sagen, es fühlt sich an wie Feuerwerk unter Wasser. Und ich mit meiner deutschen Universitätsbildung sagte, hä? Also es hat mir überhaupt nichts gesagt. Und im Endeffekt, es ist eine sehr literarische Art zu schreiben, also viel literarischer. Also es geht wirklich darum, schöne Texte zu schreiben. Es geht darum, Sachen, die vielleicht sehr weit voneinander entfernt zu sein, auf eine ziemlich schlaue Art miteinander zu verbinden. Es geht darum, funkelnde, tolle Gedanken zu haben. Also es geht viel mehr um die Schönheit, die Ästhetik der Gedanken und um ihre Kraft und ihre Neuheit, als darum, wie gut die jetzt fundiert sind.
Okay, wissenschaftlich klingt das alles sehr beeindruckend. Der eigene Gedanke, der eigene Kopf spielt dort in England in diesen Unis eine viel größere Rolle als hier bei uns. Kann man ein Oxbridge-Dilemma vielleicht feststellen, dass es als wissenschaftliches Bildungssystem hervorragend ist, aber als Gesellschaftssystem doch seine Probleme hat und einfach elitär ist?
Es ist natürlich elitär, dafür können die aber nichts, weil die Dozenten, die die Aufnahmeprüfungen machen und die sich entscheiden, wer reinkommt und wer nicht, die wollen gar nicht elitär. Also die haben überhaupt kein Interesse daran, Leute aufzunehmen, die aus Eton kommen, weil die selber sehr oft sehr links sind, Akademiker halt, und eigentlich diese Elitenförderung ablehnen. Das Problem ist aber, dass die Leute, die eben aus den Privatschulen kommen, eine so gute Ausbildung genossen haben, dass sie einfach besser sind. Also besser als ich, und zwar viel besser, weil sie einfach ihre ganze Kindheit und Jugend durch gedrillt wurden, um am Ende sich da zu bewerben. Und deswegen ist es vollkommen verständlich, dass sie reinkommen. So wie es vollkommen verständlich ist, dass wenn jemand 15 Jahre auf Olympia trainiert, er besser ist als jemand, der nicht 15 Jahre auf Olympia trainiert hat. Also es ist eine ganz logische Sache. Hinzu kommt, dass was man in Oxbridge lernt und worum es geht, ist eben dieses Funkeln. Also es ist eben diese tollen Gedanken zu haben, auch wenn die gar nicht so fundiert sein müssen, sondern sie müssen halt toll aussehen. Und das heißt, was man lernt, ist, glaube ich, etwas, was sehr irreführend sein kann. Das ist super für Literatur, das ist super für Comedy und für Kunst und für all das, weil man da ja tolle, aufregende, schöne Gedanken haben will. In der Politik ist es, glaube ich, eine große Gefahr, dass die Leute, die in Oxbridge waren, gelernt haben, mit gar nicht mal so viel Wissen tolle Gedanken zusammenzuspinnen und damit sehr überzeugend zu sein. Das heißt, dass Menschen wie Boris Johnson und sehr viele der politischen Elite wahnsinnig gut überzeugen können, aber vielleicht gar nicht die Besten für den Job sind. Also in Boris Johnsons Fall ganz sicherlich nicht der Beste für den Job ist, sondern einfach verdammt überzeugend. Weil was man lernt, ist verdammt überzeugend sein.
Frau Polacek, wie wird das in England diskutiert? Der Einfluss sozusagen, den diese Oxbridge-Absolventen in der englischen Gesellschaft, in der englischen Politik haben?
Ich glaube, der wird viel weniger reflektiert, als man denken würde, weil es natürlich normal ist. Also ich glaube, als Deutscher kommt man dahin und denkt, Moment mal, alle eure Politiker kommen aus zwei Universitäten, das ist ja absurd. So sehen das Briten, glaube ich, sehr selten. Einfach, weil es immer schon so war. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, wenn etwas immer schon so war, es kritisch zu sehen. Natürlich gibt es eine Ablehnung in der Linken gegenüber den Toffs, also gegenüber Menschen, die eben diesen Hintergrund haben, die in Eton waren, die in Oxford waren oder in Cambridge. Da gibt es schon eine Kritik. Aber wie pervers das eigentlich ist, das wird, glaube ich, ganz selten gesehen. Sondern dann ist es eher, dass man sich über bestimmte Unformen lustig macht. Also, dass man darüber lacht, wie Boris Johnson spricht oder wie viel Altgriechisch er verwendet. Und wie abgehoben er manchmal ist. Das war vor dem Referendum, hat David Cameron eine Rede gehalten bei einem Vier-Gänge-Bankett. Da saß er auf einem goldenen Thron, hat diese vier Gänge gegessen, Champagner getrunken und ist dann aufgestanden und hat über Sparsamkeitsmaßnahmen und dass wir den Gürtel jetzt auch mal wieder enger schnallen müssen geredet. Und da in solchen perversen, also wirklich auffällig perversen Situationen, da gibt es dann das große Aufschreien. Aber das ist ein ganz generelle Fehllage gibt, ein ganz generelles Problem, wenn die gesamte Elite eines Landes aus zwei Universitäten kommt, das wird, glaube ich, nicht so sehr diskutiert, wie man eigentlich müsste.
Ist das vielleicht auch was, was zu einem Land passt, das sich ja immer noch ein Königshaus und eine Königin leistet? Also wie spielt diese ein bisschen Affenliebe der Briten zu ihren Royals noch rein?
Ich glaube, die Royals sind ein ganz, ganz großes Problem, weil es eine Adelsstruktur ist und weil es eine Adelsgesellschaft ist, in der vollkommen klar ist, dass manche Menschen besser sind als andere Menschen. Also in der es vollkommen klar ist, es reicht, in diese Familie reingeboren zu sein, damit man bejubelt, bedient, beachtet wird, ohne dass man irgendwas persönlich geleistet wird. Also wenn man sich anguckt, wie die Kinder von Kate und William verehrt werden, das ist ja absurd eigentlich. Und aus diesem Besserwerden dieser königlichen Familie speist sich ja ein gesamtes Klassensystem. Also es sind ja, ist ja nicht nur die königliche Familie, sondern die gesamte Aristokratie und auch die Leute, die so leben wie die Aristokratie, also die an die gleichen Schulen gehen und an die gleichen Universitäten, die haben von Anfang an ein Gefühl von Bessersein. Das ist historisch so, klar. Es ist natürlich total undemokratisch und unegalitär. Es hat aber historisch den Vorteil, dass die Adligen mit einer Verantwortung aufwachsen. Also, dass sie denken, okay, wir sind adelig geboren, wir sind da, wo wir sind, weil im Fall der Queen ist es Dieu et mon droit, also Gott und mein Recht. Da bin ich einfach in eine Situation reingeboren und aus der ergibt sich eine Pflicht und eine Verantwortung und die Armen und die weniger Privilegierten sind halt auch in ihre Situation reingeboren und die können da nichts für. Und was aber in den letzten Jahren passiert ist, also in den letzten, eigentlich seit Margaret Thatcher, würde ich sagen, ist es immer schlimmer geworden, ist, dass die, die eigentlich adelig sind oder zumindest die adligen Privilegien genießen, auf einmal denken, dass sie Leistungsträger wären. Also, dass Boris Johnson denkt, er hat sich alles sehr hart erarbeitet. Und aus dieser Vorstellung, dass man ja sich dahin gekämpft hat, dass man ja nach Oxbridge gekommen ist, dass man ja sonst irgendwas geleistet hat. Aus dieser Leistungsvorstellung kommt ein, naja, aber dann sind ja die, die nicht so privilegiert sind, die haben ja dann nichts geleistet, die sind ja faul. Also diese Vorstellung, dass die unteren, weniger Verdienenden, die Unterschicht sozusagen, nicht einfach nur woanders hingeboren ist, sondern dass sie selber schuld ist, dass sie es sich selber nicht erarbeitet haben. Und daraus entsteht ein unglaublicher Hass und ein Ekel, den man bei Boris Johnson und auch schon bei David Cameron wirklich in sehr, sehr vielen Handlungen gesehen haben, dass sie keinerlei Empathie für Menschen haben, denen es wirtschaftlich, sozial nicht so gut geht.
Also man hört ein bisschen raus, Sie haben keine große Vorliebe für diese elitäre Schicht, die aus diesen beiden Unis kommt, die Sie wiederum sehr schätzen. Ich höre auch raus, dass Sie kein großer Fan sind. Es gibt ja oft so, dass viele nicht-britische England-Fans so ein bisschen diese Zuneigung zum Königshaus übernehmen. Klingt bei Ihnen jetzt auch nicht so. Was lieben Sie denn an England oder was gefällt Ihnen da?
Ich liebe an England den Humor, natürlich, wie wir alle. Ich liebe die englische Literatur. Es gibt eine Art von sehr entspannter, geistreicher, humorvoller Unterhaltung, wo man einfach nur mit Gedanken spielt, Die ist großartig und ich liebe etwas, das nennen die Briten Kindness. Also menschliche Wärme und Güte könnte man jetzt auf Deutsch dazu sagen. Das ist, glaube ich, die Fähigkeit, Menschen als Individuen, als Einzelwesen zu sehen und nicht als Teil eines Systems. Also ich fand es immer ganz bezeichnend, dass immer, wenn ich irgendwas brauchte und ins Sekretariat gegangen bin, ich vorher dachte, ach, jetzt kommt die Antwort sicherlich, die ich aus Deutschland tausendmal gehört habe. Ja, also wenn ich das jetzt für Sie mache, dann kann ja jeder kommen. Oder da sind Sie jetzt aber auch ganz schön spät dran. Und das kommt halt nie. Sondern es ist immer, ja okay, ich versuch's. Und immer irgendwie eine Empathie und ein Verständnis auf der anderen Seite. Also ich glaube, Briten wollen ein bisschen eher, als wir vielleicht verstehen, warum der andere handelt, wie er handelt, und ein bisschen eher mal eine Ausnahme machen und bestehen nicht so aufs Prinzip und bestehen nicht so aufs System. Und das ist menschlich sehr warm und sehr angenehm.
Sie beschreiben dieses Kindness auch als ein Gefühl, dass einem jeder nur das Beste will. Das ist ja auch sehr schön.
Ja, natürlich gibt es Rassismus und natürlich gibt es Diskriminierung. Natürlich gibt es ganz viele schreckliche Sachen, die wir ja alle im Brexit jetzt wahnsinnig viel von sehen. Und das ist für mich sehr verletzend und es ist traurig und es ist schrecklich für dieses Land. Und auf der anderen Seite weiß ich aber, dass es diese Kindness gibt. Also, dass Menschen sich tendenziell das Beste wünschen und wollen. Und dass man ein bisschen eher bereit ist, to go the extra mile. Also nochmal eine Ausnahme zu machen, nochmal ein bisschen was zu versuchen, nochmal zu gucken, ach, kann man nicht.
Frau Polacek, Sie schreiben, Engländer schreiben im Schnitt die besseren Bücher als Deutsch. Woher kommt das? Was macht englische Literatur besser?
Oh Gott. Ja, schreibe ich. Ich glaube, dafür werde ich auch noch viel Ärger bekommen. Es gibt in Deutschland immer noch eine relativ rigide Trennung zwischen ernster Literatur und Unterhaltungsliteratur. Das heißt, Bücher, die sich mit ernsten Themen beschäftigen, tendieren dazu, wirklich ernst zu sein und dann nicht so viel Spaß in der Lektüre zu machen, mir zumindest. Und Bücher, die unterhaltsam sind, sind dann halt nur unterhaltsam und haben mir zu wenig Ernst, tendenziell. Und ich glaube, in England gibt es diese Trennung so einfach nicht. Und es gibt wahnsinnig viel englische Literatur, die sich mit sehr großen, wichtigen Themen auseinandersetzt und gleichzeitig super komisch und emotional und so weiter und so fort ist. Und das gefällt mir sehr gut. Das ist auch in Unterhaltungen so. Also ich habe auch das Gefühl, Engländer führen im Schnitt die besseren Unterhaltungen, weil sie eben immer diesen Hin und Her zwischen saukomisch und wirklich ernst und wirklich emotional hinkriegen können.
Ich teile ihre,
und wir sind, glaube ich, eher getrennt.
Ich teile Ihre Sicht auf Literatur vollkommen. Mir ist es irgendwann auch aufgefallen, dass ich eigentlich, glaube auch gerade so in der Jugend, sehr viel lieber Sachen aus Amerika oder England gelesen habe, weil die, glaube ich, auch immer bereit sind, wenn ein Witz da liegt, dann nehmen sie ihn halt mit.
Finde ja, ich einfach gut. Ich meine, das ändert sich auch. Also es ist, glaube ich, auch was ich eben mit 16 gedacht habe, wo ich heute sagen würde, mir fallen deutsche Schriftsteller ein, die sind ganz anders und die machen genau das, was ich liebe. Es sind echt Tendenzen. Also ich habe das Gefühl, bei den Briten, genau, die nehmen den Witz halt mit.
Sie selbst wollten auch schon immer Schriftstellerin werden. Mit 12 schreiben Sie, ging das los. Woher kam das?
Oh Gott, woher kam das? Ich lese gerne. Das Buch, in das ich mich verliebt habe, wo ich wusste, jetzt will ich Schriftsteller werden, war eben Oscar Wilde, Picture of Dorian Gray. Da war es um mich geschehen, obwohl ich wirklich kein Wort verstanden habe. Also es war gar nicht was Inhaltliches so sehr, sondern es war ein Gefühl, es war eine Atmosphäre, es war ein Spiel mit der Sprache. Also ich glaube, was ist einfach ein sehr schönes Spielzeug, diese Sprache, mit der man tolle Dinge machen kann und Emotionen hervorkitzeln und sehr ernste Gedanken haben und sehr unterhaltsame.
Sie sagen, schreiben kann man lernen. Die Frage ist ja, was muss man lernen? Wo kriegt man das her? Von wem?
Also ob man alles lernen kann, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich einen Teil, es ist wie beim Sport, es gibt einen Teil, der ist Talent und der ist sozusagen mit der richtigen genetischen Ausstattung oder whatever kommen. Und das andere ist was man trainieren kann. Ich glaube tatsächlich, dass Oxbridge ein hervorragender Ort ist, um das zu lernen. Also ich glaube, mein ursprünglicher Plan zu sagen, ich will zwar Schriftsteller werden, aber ich gehe nicht etwa an eine Schreibschule, sondern ich gehe nach Oxbridge, der war ja nicht so rational, der war nicht so, sondern es war einfach, ich will dahin, wo die auch waren. Im Endeffekt muss ich sagen, ich glaube, man lernt sehr, sehr vieles in Oxbridge, einfach weil man Schreiben sehr gut lernt, indem man es sehr viel auf sehr kurze Zeit tut. Also ich glaube, was ich da gelernt habe, ist funktionstüchtige, oft auch funkelnde Texte im Akkord schreiben zu können, weil du einfach jede Woche eine Deadline hast und dann muss der Text stehen und da kannst du nicht noch lange Writer's Block haben und irgendwie lange Schreibblockaden, sondern du musst halt liefern. Aber natürlich, man lernt, glaube ich, Schreiben gut an Schreibschulen. Ich kenne viele Freunde, die das getan haben. Man lernt Schreiben, glaube ich, indem man schreibt.
Es ist ein Handwerk dann doch auch zu einem zumindest einen großen Teil.
Und auch für ein Handwerk ist es entscheidend, dass man Talent hat, klar. Also es gibt ja auch unter den Handwerkern waren unterschiedlich gute. Aber es ist ein Handwerk, man kann es lernen. Und ich glaube, wichtig ist also viel schreiben und auch sehr wichtig viel lesen. Also ich finde mir nicht so schlimm, wenn Leute mir erzählen, ich will Schriftsteller werden und ich sage, was liest du denn gerne? Och, ich lese nicht so gerne. Ja, dann hast du in dem Beruf nichts zu suchen. Hm.
Sie haben Literatur studiert, Sie haben das zweite Buch ist jetzt hier gerade, Dear Oxbridge, davor ein Roman, Das Unglück anderer Leute. Sie machen jetzt einen Podcast beim Hessischen Rundfunk, Polacek's Kanon der Weltliteratur, in dem Sie über Literatur sprechen, den Leuten wichtige, für Sie wichtige Werke vorstellen. Lesen Sie lieber oder schreiben Sie lieber?
Ja, das ist eine Frage, die...
ist gemein.
Ich glaube, wenn ich schreibe, denke ich, oh, dazu möchte ich gerne mal was lesen, um zu sehen, wie es ein anderer gemacht hat. Oder einfach, weil Lesen halt verdammt viel Spaß macht. Und wenn ich lese, denke ich, wenn es gut ist, dann bin ich natürlich so inspiriert, dass alles, was ich tun will beim Lesen, ist Schreiben. Also ich glaube, Inspiration ist ein schreckliches Ding, weil es einen immer von dem abhält, was einen gerade inspiriert. Aber nein, Lesen ist toll, Schreiben ist toll. Menschen sollten insgesamt mehr lesen. Ich glaube, Lesen macht auch zu besseren Menschen.
Sie wollten mit 12 Schriftstellerin werden. Dann hatten Sie als Jugendliche die Obsession, den dringenden Wunsch, in Oxbridge zu studieren, haben lange danach ihr Leben ausgerichtet. So, da konnten Sie jetzt ja einen Haken dran machen. Das zweite Buch ist auch fertig. Wie geht's weiter?
Fragen Sie mich doch nicht solche deprimierenden Fragen. Nein, wie geht's weiter? Ich schreibe den nächsten Roman. Ich genieße das Leben. Ich mache hoffentlich demnächst auf dem HR2 den nächsten Podcast und gucke, was kommt. Und es ist irgendwie ein wunderschönes Gefühl, wenn man ein Buch fertig hat und weiß, jetzt kann ich das nächste schreiben.
Wunderschöne Antwort auf eine deprimierende Frage. Nele Polacek, Schriftstellerin, Autorin, Literaturexpertin, war zu Gast in SWR2 Tandem. Gerade ist ihr zweites Buch erschienen, Dear Oxbridge, Liebesbrief an England. Ihren Literaturpodcast für den HR finden Sie in der ARD-Mediathek. Polacek muss man da als Suchwort eingeben. Frau Polacek, vielen Dank fürs Gespräch und kriegen Sie den Freitag gut rum.
Dankeschön.
Die Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel. Mehr zu unserer Sendung finden Sie auf swr2.de. Dort können Sie auch hören, was die Kolleginnen und Kollegen aus unserer Literaturredaktion von Nele Polaceks Buch halten. Viel Vergnügen dabei wünscht Martin Gramlich.